Folge 91, die Eishockey-Show, powered bei Magenta Sport. Noch ist kein Meister ermittelt, wenn wir diese Folge aufzeichnen. Und ob diese Folge meisterlich wird, das steht auf keinem Meisterpokal. Aber auf jeden Fall ist es das vierte Finale für die Grizzlies aus Wolfsburg. Noch kein Titel, die 11. Teilnahme im Endspiel für die Eisbären Berlin. Und es wäre der 8. Titel in der DEL. 1-0 steht es in der Serie für die Grizzlies. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal ein Hallo da draußen und natürlich auch zu meinen Mitstreitern in diesem Podcast. Hallo Rick, hallo Basti, grüßt euch.
Schönen guten Tag allen da draußen. Willkommen zur Mitte des Finals, fast.
Ich grüße auch ganz herzlich.
Du bist schon in der Mitte des Finals, Basti. Wie kann in der Best-of-3-Serie etwas in der Mitte liegen? Also wann ist Finale 1,5, würde ich gerne wissen von dir.
Ja, für mich sind es ja keine echten Serien. Da stehe ich ja weiter dazu. Deswegen ist man für mich da eigentlich schon fast durch und eigentlich fertig.
Interessant. Was der Pavel Schwele da von sich gibt.
Dazu kommt Stichwort. Ja, interessant, was Pavel Groß auf der Pressekonferenz nach der Halbfinalserie gesagt hat. Das ist natürlich ein Thema, was uns beschäftigen wird. Insgesamt die Playoffs in der DEL und natürlich auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Wir haben einen Gesprächspartner direkt aus dem Teamhotel, der übrigens auch frisch den Verein gewechselt hat. Und ob es ein Kulturschock wird für ihn, das fragen wir ihn natürlich auch. Dazu aber später mehr. Wir starten mal, liebe Leute da draußen, mit den Besten. Denn die sind ja gewählt worden. Und da kein bester Experte im Eishockeysport gewählt wurde, konnte Rick Goldmann nichts abstauben. Aber natürlich gab es die Awardshow der Penny DEL. Und ich würde gerne mit euch mal kurz besprechen, ob ihr d'accord geht und inwieweit ihr happy seid mit den Entscheidungen, die ja das Gremium gefällt hat. Ihr habt ja vielleicht auch abgestimmt, ich weiß es nicht. Fangen wir mal mit dem Torwart an. Da gab es ja drei Prominente zur Auswahl mit Brückmann, Niederberger und Eriksson. Joachim Eriksson von den Wild Wings hat es dann gezogen, ist also bester Goalie des Jahres, muss man ja sagen, 2021. Basti, du bist doch ein Torwart-Experte.
Ja, ein ganz großer, rede ich mir wieder um Kopf und Kragen. Ja, es waren ja noch mehr zur Auswahl gestanden tatsächlich, die man am Anfang wählen konnte. Und dann minimiert sich das natürlich auf diese drei, die dann in Frage kommen. Aber ja, du, für mich hat jeder so ein Ding verdient, der das dann am Ende holt. Es ist halt eine Frage, wer das alles wählt. Das wird ja gewählt zwischen Experten aus der Liga, medial, was weiß ich alles. Und es ist halt ein Torhüter, der ist zwar knapp, aber der es halt mit seiner Mannschaft nicht mal in die Playoffs geschafft hat. Das ist meine Meinung. Aber für mich verdient jeder so einen Award, der den gerne haben wird und haben will und dann auch bekommt. Das ist schon okay.
Also erstmal muss man ja noch sagen, damit es auch draußen mal richtig verstanden wird, weil ich habe das ja auch in der Awardshow mit Gernot Trippke versucht, ein bisschen aufzuklären. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil die Menschen da draußen ganz oft andere Vorstellungen davon haben, wie sowas gewählt wird. Weil zum einen haben wir ja den Rookie des Jahres gehabt, das ist ein Fanvoting. Das hat ja der Kollege Elias gewonnen von den Adler Mannheim. Und der Rest ist ja richtig, wie du gesagt hast, Basti, ist ja immer aus verschiedenen Kategorien von Menschen wird das gewählt. Jeder hat 20%. Da gehören dann Manager, Trainer der Liga dazu, die Medien gehören dazu. Und dementsprechend ermittelt sich irgendwann ein Wert. Und die Top 3 stehen am Ende ja dann noch sozusagen zu Buche. Und diese Top 3 waren eben die Goalies, die ich aufgezählt habe. Und Joachim Eriksson hat dann den höchsten Prozentsatz auf sich vereinigt von allen Stimmen, die insgesamt abgegeben wurden. Klingt ein bisschen komisch und problematisch, ist aber eigentlich ganz einfach. Wollte das gerade nur noch mal einigermaßen versuchen, geradeaus zu erklären. Ich hoffe, ich habe es geschafft.
Ja, ich glaube, das ist immer das Wichtigste, erst das zu verstehen, wie es zustande kommt und dass das unterschiedlich ist. Und ich glaube, man muss das auch so sehen. Ich glaube, das ist ein neues Gesicht gewesen, Eriksson. Der hat wirklich sehr stark in der Saison früh einen Stempel aufgedrückt, auch für die Schwenninger, wie sie gut gespielt haben. Ich glaube, er hat insgesamt dem Schwenninger Spiel sehr geholfen. Damit hat er definitiv einen Impact gehabt. Aber jetzt herzugehen und zu sagen, in der Kategorie, da sind einige dabei. Bei den Torhütern ist es wirklich sehr schwer. Jetzt bleibe ich mal einfach, ich möchte jetzt nicht nur neue Namen reinschmeißen in der Kategorie. Wer ist Zweiter und Dritter geworden, weiß man nicht, oder?
Man weiß nicht. Also offiziell gibt es, glaube ich, diese Prozentsätze nicht, aber ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, aber ich glaube, es gibt natürlich eine Abstufung sozusagen, ja klar.
Okay, aber jetzt nehmen wir einfach nur die anderen her, die unter den Top 3 waren. Brückmann und Niederberger, ich glaube auch da, das ist, da findest du für jeden was. Und da findest du noch ein paar Torhüter, die da den Titel verdient gehabt haben. Das ist eine sehr, sehr schwierige Abstimmung. Ich kann es verstehen, dass es mal jemand anders hat. Ich bin da ähnlich wie der Basti. Da hätte es einige gegeben. Ich finde es auch absolut okay, wie da abgestimmt wurde.
Mir ist das Ganze halt immer, und da beharre ich auch drauf, mir ist es immer zu früh, diese Wahl. Mhm. Irgendwie, weißt du?
Ja, es geht um die Hauptrunde, Basti. Es geht halt natürlich nicht um die Playoffs.
Ich weiß, aber es ist trotzdem verdammt früh, immer zu wählen, weil du natürlich danach nicht weißt, und das muss man den Leuten vielleicht auch erklären, wie du richtig sagst, es geht um die Hauptrunde und es wird dann in den Playoffs bekannt gegeben und dann sagt jeder, ja, aber der ist doch nicht mal da und der hat das nicht und der steht aber im Finale und so. Ja, auch das ist immer schwierig. Mir ist es trotzdem immer, auch vom Zeitpunkt, weil das ja schon einen Monat praktisch vor Ende der Hauptrunde meistens kommt, dieses Sheet zum Ausfüllen, es ist schon verdammt früh immer.
Ja, das ist mit dem Grund, warum ich dieses Jahr nicht abgestimmt habe, weil ich es vergessen habe. Tatsächlich, weil ich den Zettel, naja, ich muss es ganz ehrlich sagen, am Schluss der Saison waren dann so viele Spiele auf einmal und dann ist es bei mir drunter gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe es dann am letzten Spieltag wieder, oder nach dem letzten Spieltag im Viertelfinale rausgekramt und habe dann gefragt, ob sie noch was brauchen. Haben sie gemeint, nee, Abstimmung ist vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay, gut.
Ja. Und was ich noch anmerken würde, ist, natürlich kommen sofort immer Menschen raus, die sagen, wie ihr gerade auch schon angesprochen habt, ja Mensch, wo ist denn der Endras vielleicht oder wo ist denn der, jetzt der Strahlmeier? Na klar, das ergibt sich dann ja auch jetzt eben aus diesen Playoffs. Aber ich finde ja immer, und das ist vielleicht der Punkt auch für Eriksson, für mich geht es darum, welcher Torhüter schafft es, einer Mannschaft Spiele zu gewinnen und vielleicht auch einer Mannschaft insgesamt nochmal so einen Push zu geben und sie auf ein anderes Level zu heben. Und das, finde ich, hat Eriksson natürlich auch geschafft mit Schwenningen, die sicherlich eine bessere Mannschaft hatten auch insgesamt, das ist ganz klar. Aber sie waren ganz dicht dran an den Playoffs und das war in den letzten Jahren nicht der Fall. Und ein Grund dafür war natürlich auch ihr Torhüter. Das hat man gesehen in der Phase, wo er nicht dabei war. Dann ist es wieder schwer gefallen, haben sie auch Spiele verloren. Und natürlich kannst du sonst jedem was zugute halten. Der eine hat die meisten Shutouts, der eine hat den geringsten Gegentorschnitt und der dritte, der jetzt gewonnen hat, hat das beste Save-Percentage. Auch da ist es immer dann auch, finde ich, marginal vom Unterschied. Aber lass uns doch vielleicht dann auch zum Verteidiger des Jahres kommen, denn das ist ein Deutscher geworden mit Marcel Brandt von den Tigers.
Ich finde ganz ehrlich, dass sich Marcel Brandt nochmal wahnsinnig weiterentwickelt hat, vor allem mit dem Spiel mit der Scheibe. Ich glaube, da ist er wirklich nochmal auf eine ganz andere Ebene gekommen. Der hat letztes Jahr schon richtig gut gepunktet in Straubing. Der hat da in 50 Spielen 25 Punkte gemacht. Dieses Jahr in 37, 29. Die Art und Weise, wie selbstsicher er spielt, mit welcher Selbstverständlichkeit er spielt, mit welchem Selbstvertrauen, das er spielt, das hat mich echt überzeugt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war eine Mannschaft, Straubing, die hat es am Anfang von der Saison nicht so leicht gehabt. Da sind wirklich auch Importspieler und wichtige Stützen nicht mit der Leistung hundertprozentig und im Kopf vielleicht auch nicht hundertprozentig bei der Sache gewesen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Stringenz, diese mentale, körperliche Haltung das ganze Saison über hinweg und zu sagen, hör mal zu, ja, ist halt so. Der hat sich da nichts geschissen, der hat einfach sein Spiel weiterentwickelt. Da habe ich höchsten Respekt und ich muss auch sagen, das ist für mich ein absoluter Kandidat, der ein Powerplay-Spieler bei der Nationalmannschaft und bei der WM dieses Jahr in Riga sein könnte, sollte.
Ich finde es auch, vor allem war es in Straubing, ich hatte viele Spiele am Anfang, wo du so mitbekommen hast, ein paar Imports, die strugglen und ein paar andere auch und da übernimmt niemand Verantwortung. Aber zwei Spieler haben dort Verantwortung übernommen, das war der Andi Eder und das war von hinten raus Marcel Brandt, der das Spiel immer wieder angetrieben hat von denen. Ich finde, ich gehe da komplett d'accord, Sesh, mit Rick, der da auch sagt, dass der sein Spiel insgesamt nochmal auf ein anderes Level heben konnte in diesem Jahr. Ich finde auch, ich bin halt immer, da muss ich auch wieder Abstriche machen, Verteidiger des Jahres, ja, weil er einen super offensiven Output hat und alles. Für mich ist immer so ein Verteidiger halt auch ein Verteidiger. Mhm. Da schaue ich immer noch ganz gerne drauf. Wer macht vielleicht als Verteidiger jetzt nicht die meisten Punkte, sondern wer verteidigt halt gut? Und da hätte ich auch noch ein paar andere Kandidaten gehabt, die mich vom defensiven Spiel brutal überzeugt haben, die auch Schritte nach vorn gemacht haben. Einer, der da schon ganz lange eine überragende Rolle in der Liga spielt, aber Marcel Brandt natürlich von der Auffälligkeit insgesamt vom Spiel, von den Punkten und wie er seine Mannschaft mitgerissen hat, absolut verdient Verteidiger des Jahres.
Möchte ich noch eins dazu sagen, bin ich bei dir, weil es im optimalsten Fall wäre, was ist, der brutal hart spielt, der Checks macht, der daheim, der ausräumt vom Tor und so weiter. Jetzt sage ich aber auch eins, Marcel Brandt hat plus 18 Plus-Minus-Statistik. Ja, da sind Spieler in der Mannschaft drin gewesen, in Straubing, die sind minus 12. Also das ist was, wo für mich auch ein Hinweis dafür ist, dass er nicht nur jemand ist, der nach vorne rennt. Mhm.
Ja, ich glaube auch. Gratulation nochmal. Punktbester deutscher Verteidiger ist ja auch was in der Liga. Kommen wir zum Stürmer und damit zum Titelverteidiger, der es direkt nochmal gezogen hat mit Marcel Nöbels. Ist Folge 91. Eigentlich müssten wir die Folge, dazu kommen wir dann gleich auch, heute Folge 92 nennen, in Ehren von Nöbi und seiner Trikotnummer. Ein Spieler, wenn wir jetzt nur mal erstmal auf ihn als Stürmer gucken, möchte wissen, wie ihr es seht, der sich ja schon in der Rolle ein bisschen verändert hat, wenn man das auch mal mit dem letzten Jahr vergleicht. Also Output von den Toren, dafür mehr Assists. War das eine spielerische Veränderung oder ist es ein Zufall? Wie habt ihr ihn erlebt?
Sagen wir es mal so. Also ich finde es erstmal, ich fange mal vorne an, so was ich sagen wollte. Und dann gehe ich gleich aber auf das ein, weil das ein guter Punkt ist. Ich finde es eine Wahnsinnsleistung, dass jemand, der letztes Jahr so stark war, der so stark gepunktet hat, der letztes Jahr ausgezeichnet wurde, dass der mit der schwierigen Pause, erstmal mit dem, dass es keine Playoffs geben hat, dann, dass es keine Weltmeisterschaft geben hat, damit man nicht weiß im Sommer, wie es weitergeht, dass der so gut damit umgeht, dass wenn die Saison startet, dass der hundertprozentig da ist und einfach weiterpunktet. Ja. Der hat ja auch in diesem Magenta Cup, der davor gelaufen ist, da hat er ein paar Tore geschossen, gab einen zwischen den Beinen durch und so weiter. Ja. Hat ja quasi seinen Lauf 1:1 mitgenommen. Und da muss man immer sagen, ich schaue mir das Ganze natürlich schon zusammenhängend an, da muss ich sagen, wow, also wie stark musst du mental sein, dass dich alles nicht beeinflusst, dass du deinen nach 6 Monaten die Dynamik, die du dir erspielt hast, über das Jahr so beibehalten kannst, dich nicht ablenken lässt, dass du dann wieder aufs Eis kriegst. Das ist schwer beeindruckend für mich, weil das heißt quasi, dass sein Selbstvertrauen, sein Selbstbewusstsein in diesem Bereich überhaupt nicht einmal irgendwie in Frage gestellt wurde von ihm selbst, sondern er hat es verstanden, es eher noch vielleicht zu schützen, weiter auszubauen und reinzugehen. Und das ist eine Entwicklung von jemandem. Und er hat dieses Jahr mehr Punkte gemacht als Spiele. Das hat er noch nie. Das hat er auch im Jahr davor nicht. Deswegen hat er sich meines Erachtens auch spielerisch weiterentwickelt. Und jetzt komme ich auf die Tore zurück und das, was du gesagt gehabt hast. Ich glaube per se, dass er letzte Saison, und jetzt sage ich vorsichtig, ein positiver Ausrutscher war, dass er so viele Tore hat, weil er eigentlich per se von der Spielweise ein unheimlich smarter Spieler ist, der das Spiel sehr gut versteht, der das Spiel sehr, sehr gut liest, der die Scheiben sehr, sehr gut verteilen kann und ein Spieler ist, der auch defensiv sehr viel arbeitet. Ja, der ist nicht der klassische Torjäger, der einfach nur in der Gegend rumstolpert, aber wenn du ihm 5 Meter vor dem Tor einen Puck gibst, dann weiß er, dann nagelt er das unter die Latte rein. Das ist er per se eigentlich nicht, von der Spielweise her. Und jetzt hat es natürlich auch eine Veränderung gegeben. Er hat es dann mit jemandem gespielt, wie zum Beispiel mit dem Föderl, der, jetzt nicht sagen, der stolpert in der Gegend, ganz im Gegenteil, aber der ist ein Torjäger, ja. Der hat einfach diesen Schuss, wo man dann auch weiß, hör mir zu, den, wenn ich es 3-mal im Spiel rüberlege, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er ein Tor schießt. Also, wenn jemand sehr gut passt, ist die Rolle sehr schnell aufteilt. Weil der Föderl hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er der Top-Torjäger der deutschen Eishockey-Liga ist. Und dann ist es natürlich auch was vom Spielverständnis. Und der Nöbi ist meiner Ansicht definitiv so weit mit seinen 29 Jahren, dass er es auch versteht. Wenn er so eine Rakete da drin hat, der den Schuss hat, ja, dann schaue ich, dass ich ihm auch hinlege. Und dann ist es ja was, das wo sehr homogen ist und das sich weiterentwickelt. Und das ist eine Weiterentwicklung vom Spiel und von der Art und Weise. Und ich glaube, das ist ihm sehr gut gelungen. Und deswegen kann ich das absolut verstehen. Und nicht nur zum Stürmer des Jahres, sondern auch zum, wie heißt es, zum Spieler des Jahres der DEL. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, finde ich auch. Ich glaube auch, dass der Nöbi, und das darf man auch nicht vergessen, dass der Nöbi bei allen Punkten, die er selber macht und bei allem, von dem er gefeiert wird, er hat einen neuen Scoring-Streak-Rekord bei den Eisbären Berlin in einer Franchise aufgestellt, die halt da auch eine große Tradition mit großen Spielern hat. Auch das musste er erstmal schaffen, 15 Spiele in Folge zu punkten. Er ist auch ein Spieler, der nie sagen würde, ich, sondern der immer sagen würde, Dank an mein Team, Dank an meine Reihenkollegen und überhaupt, wie das alles läuft. Der ist natürlich auch ein sehr selbstloser Spieler, das darf man auch nicht vergessen. Der ist halt einfach wirklich der perfekte Fit, glaube ich, für jedes Team, egal wo der spielen würde. Und wie es der Rick auch sagt, diese Weiterentwicklung, die er nochmal genommen hat, auch sein Spiel angleichen zu können. Ja, du hast mal ja, indem es brutal läuft mit den Toren, dann aber weißt, du hast einen, der Tore schießen vielleicht noch besser kann als ich. Und dich darauf einzustellen, das ist brutal. Das können nicht viele Spieler. So ein Swipe zu machen und so zu wechseln, auch in ihrer Ansicht vom Spiel und in ihrer Eigenart, das eigene Spiel zu ändern. Deswegen, ich glaube, Lobeshymnen gibt es sicher viele. Ich glaube, beim Nöbi, wenn man nur die letzten 2 Jahre anschaut, 2-mal in Folge MVP, ja. Wenn man sich das insgesamt anschaut, auch seine Rolle insgesamt, ich kann mich noch erinnern, Rick, das ist noch nicht so lange her, bei Weltmeisterschaften hat dann Nöbi die 4. Reihe angeführt oder war außen in der 4. Reihe bei der Nationalmannschaft.
Und Basti, da hat er nur Unterzahl gespielt.
Genau. Also auch das zeigt ja diese unglaubliche Entwicklung und was für Potenzial in einem Marcel Nöbis steckt, dass er jetzt halt in seinem besten Alter einfach zur Entfaltung bringt. Und da muss man auch nicht hinten vorhalten, dass ein Marcel Nöbis tatsächlich durchaus auch hin und wieder aus dem Ausland Begehrlichkeiten weckt. Also ich kenne viele Leute, die schon mal gesagt haben, der Marcel Nöbels, ist das einer vielleicht auch für die Liga? Also das fällt auch schon international auf, da die Entwicklung von Marcel Nöbels. Und du kannst eigentlich echt nur sagen, einfach herzlichen Glückwunsch, Marcel Nöbels. Und das ist ganz großer Sport, den du machst.
Absolut. Respekt. Back-to-back MVP, das ist schon eine Leistung und die wird nicht ohne Grund honoriert. Und ich finde mittlerweile, das vielleicht zum Abschluss noch, ist er auch ein Gesicht, so ein Botschafter echt auch fürs deutsche Eishockey, auch in der Nationalmannschaft mittlerweile geworden. Ist ein geiler Spieler einfach.
Weil er auch dabei war bei den Erfolgen. Wie
Silber, ja.
Wir dabei. Und ich finde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat auch so eine sympathische Art und Weise, auch bei Interviews, der hat eine gewisse Lockerheit immer, die er nach außen gibt, der hat immer ein Lächeln auf den Lippen, der ist eigentlich immer gut drauf, auch so außenrum, der ist echt sympathisch, wenn man ihn jetzt nicht kennt und einfach nur so zuschaut, dann ist das einfach auch eine Sympathiefigur, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, und einer, der in sich ruht und, glaube ich, so im Leben einfach auch so seinen Platz gefunden hat und darüber auch Leistung abruft. Dementsprechend alles Gute, aber Glückwunsch nochmal an alle Preisträger. Trainer des Jahres haben wir natürlich jetzt fast unterschlagen mit Thomas Popisch. Den haben wir ja auch schon im Podcast hier gehabt als Gast, der das sich sicherlich auch wieder verdient hat mit der Leistung seiner Mannschaft. Vielleicht den nächsten Schritt hätten sie gerne gemacht in dieses Halbfinale rein, hat da nicht ganz gereicht, aber es geht ja da auch wieder um die Hauptrunde, auch schon Magenta Sport Cup, starke Leistung abgerufen früh in der Saison. Also Thomas Popisch macht mit seiner Mannschaft und seinem Trainerteam in Bremerhaven weiterhin starke Arbeit, auch dahin natürlich dann Glückwunsch. Auch nochmal zum Rookie an Florian Elias, haben wir jetzt aber schon in den Folgen zuvor auch thematisiert. Ja, dann kommen wir doch, würde ich sagen, zur Halbfinalserie, also Richtung Finale. Aber wir wollen natürlich nochmal ganz kurz ein Recap machen, was ist passiert, wie ist es passiert. Vielleicht zunächst mal ein Wort zur Serie Eisbären gegen Ingolstadt. Also waren wir gerade bei Nöbels, dann machen wir quasi auch mit den Eisbären kurz weiter. Die haben es dann doch wieder gewuppt, die finden einen Weg zurück, lagen ja wieder 0-1 hinten in der Serie und gewinnen wieder 2 Spiele, wie auch in der Runde zuvor. Qualität, was ist es? Gutes Coaching?
Also insgesamt muss ich sagen, was jetzt auffällt, ich gehe jetzt schon gleich ein bisschen ins Finale vor. Gegen Iserlohn, erstes Spiel, Viertelfinale verloren, dann 2 Siege. Gegen Ingolstadt, Halbfinale, erstes Spiel verloren, dann 2 Siege. Fragezeichen, gelingt es auch gegen Wolfsburg? Auch da haben sie das erste Spiel verloren. Aber was grundsätzlich einfach auffällt, und das war insgesamt, Berlin-Ingolstadt war eine spielerisch echt sehr schöne Serie. Also da war echt Platz da, die haben spielerisch viele Chancen gehabt. Trotzdem fällt es auf, dass die Berliner zwar auch mal ein Spiel haben, wo sie nicht 60 Minuten 100% an ihrer Leistungsgrenze sind, muss ich sagen, aber die Art und Weise, wie sie spielen, es ist so ruhig. Es ist so ruhig, das ist mit so viel Selbstvertrauen geprägt und tatsächlich hat man immer so das Gefühl, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, irgendwie machen wir das schon, irgendwie sind wir gut genug. Und umso länger so ein Spiel normalerweise auch dauert, umso mehr finde ich, dass die Berliner auch in ihr Spiel reinkommen. Also das Einzige, was man ihnen insgesamt so ein bisschen vorwerfen müsste, ist, dass das Powerplay noch nicht funktioniert. Aber da kommen wir vielleicht viel später dran, wenn wir dann jetzt ums Finale reden. Aber insgesamt war das eine geile und enge Serie, Berlin gegen Ingolstadt.
Ja, der Meinung bin ich auch. Und das war wirklich super anzuschauen. Also es war Eishockey, bei dem es hin und her ging, bei dem sehr viele Räume waren, bei dem beide Mannschaften einfach ihren Charakter, den sie als Mannschaft haben, einfach durchziehen konnten. Ich glaube, hinten raus ist es schon, wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, Thema Feuerwehr. Und da siehst du dann halt schon, auch wenn es dann heißt, ja, die Leistungsträger bei Ingolstadt am Ende verletzt und angeschlagen. Ja, warum? Ist ja klar, die Jungs wurden dort forciert über einen kurzen Zeitraum, ja, aber das ist halt trotzdem Playoff. Dass das nicht ganz unbeschadet an allen vorbeigegangen ist, ja, das ist schon klar. Und wir haben ja gesagt, der Doug Shetten will seine Feuerwehr da spielen lassen. Das hat er vom ersten Spiel gegen München angemacht und das hat er halt bis zum Schluss dann auch durchgezogen. Da gab es schon viele Spieler, die sehr wenig Eiszeit hatten in so einem Kader. Sei das jetzt hilfreich oder nicht, auf die kurze Serie hat er halt alles riskiert, hat dann aber tatsächlich ja auch im letzten Drittel, im letzten Spiel tatsächlich alles verloren.
Vielleicht auch noch eins dazu, das kann man ein bisschen tiefer eigentlich auch mit Zahlen belegen. Also was du gerade gesagt hast, er hat einige angeschlagene Spieler gehabt, das muss man jetzt dazu sagen. Also relativ viele, das kommt dann natürlich noch on top. Ich meine, das haben andere Clubs auch, wie Mannheim, die hatten auch wichtige Ausfälle komplett, die gar nicht gespielt haben, die waren angeschlagen. Aber dass man die angeschlagensten Spieler am längsten spielen lässt, ist auch so ein Thema. Und um das mal in Zahlen zu bringen, die zwei Spieler bisher mit der meisten Eiszeit ist eben Bodi und ist Ellis, gut sind Verteidiger. Die kann man schon mal über 20 Minuten spielen lassen. Aber ein Bodi hat durchschnittlich in den Spielen 29,50 Eiszeit gehabt. Durchschnittlich. Ja, das ist ein Wahnsinnswert. Und der nächste ist Ellis, der fast 25 Minuten gehabt hat. Und wenn wir jetzt weiter sich das anschauen mit der meisten Eiszeit, sind in den Top 17, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, also sind 7 Spieler dabei gewesen zu dem Zeitpunkt, die die meiste Eiszeit haben. Da waren dann auch Stürmer dabei, wie zum Beispiel Simpson und so weiter. Und das ist eben schon auf der einen Seite wirklich sehr viel Druck auf die Spieler, auch wenn sie ihren Flow haben. Aber ich glaube auch, dass Berlin da insgesamt ausgeglichen ist. Und zum Beispiel, wenn man Wolfsburg anschaut, da gibt es bloß 1-2 Spieler, die über 20 Minuten wirklich sind. Also das ist also sehr, sehr verhältnismäßig sehr ausgeglichene Eiszeit, die dann natürlich vielleicht auch insgesamt, und jetzt spekuliere ich auch so ein bisschen, vielleicht zu weniger Fehlern führt, weil man im Kopf frischer ist. Das geht ja nicht bloß um den Körper oft so. Also Mei, es ist verdammt knapp gewesen, da macht man uns nichts vor. Da kann auch eine Scheibe anders hüpfen, dann geht das anders aus, dann zählt das alles nicht. Aber so kann man halt zumindest sagen, ja, da waren auch einige Spieler dabei, die von Ingolstadt angeschlagen sind. Trotzdem sehr, sehr starke Saison von Ingolstadt in diesem Jahr.
Ich sage nur, das ist auch Philosophie natürlich von jedem Trainer. Jeder muss das wissen, wie er das macht und wie er das will. Ich weiß es nur aus der Schweiz, da hat Doug Shetten auch schon mal eine Finalserie verloren, weil er in der kompletten Finalserie, und da war es Best of 7, halt auch fast nur mit 2,5 Reihen und wenigen Leuten gespielt hat. Das wird ihm da auch immer noch nachgesagt. Aber es ist halt so, wenn du als Trainer dieses Ding fährst, dann bist du überzeugt davon, dann machst du es auch. Und das ist ja auch okay. Manchmal geht's auf, manchmal nicht.
Ja, trotzdem glaube ich insgesamt auch nochmal Props an Ingolstadt, die eine klasse Saison gespielt haben, auch verdient München zuvor geschlagen haben. Also dieser nächste Schritt da ins Finale, Goldi hat es gesagt, ist dann ja immer der kleine, feine, marginale Unterschied. Auch Doug Shetten hat es danach im Spiel auch nochmal gesagt bei Magenta Sport, dass diese Belastung natürlich ein Thema war, aber alles gut.
Dieses Jahr, man muss auch dazu sagen, dieses Jahr, man muss das schon ein bisschen einordnen, wenn wir auch gleich zur nächsten Serie kommen. Und insgesamt, dieses Jahr ist schon auch immer ein bisschen Faktor Glück dabei. Also mit Best of Three ist dieser Faktor Glück einfach definitiv mit dabei, wenn man mal schaut, wie viele Pfostenschüsse manche Teams haben und dann das Spiel verlieren. Da geht es um Zentimeter, die sie nie mehr gut machen können, weil die Spiele einfach halt dann zu wenig sind. Und dementsprechend darf man diesen Faktor auch nie aus den Augen lassen. Ja, der manchmal verfälscht ja vielleicht da oder da nicht nur um ein Mühe das Bild, sondern vielleicht auch ein Ticken mehr. Schaut so viel Stefan Hensler, der sagt immer Mühe macht er immer rein ins Essen.
Ja, auf jeden Fall, ich wollte mich da auch noch anschließen, dass Ingolstadt wirklich sehr schönes Eishockey gespielt hat in der Saison.
Das hat Bock gemacht, keine Frage. Dann lass uns zur zweiten Serie kommen und natürlich für einige zum überraschenden Ausscheiden der Adler Mannheim. Im dritten Spiel dann in der Overtime gegen Wolfsburg, gegen die Grizzlies. Vielleicht können wir zum ersten Mal, oder lass uns da direkt mal reinhören, Pavel Groß, der nach diesem Spiel auch natürlich eine Meinung hatte, erstmal grundsätzlich, warum es nicht gereicht hat.
Ja, wir haben gewusst, dass wir gegen eine defensiv starke Mannschaft spielen und alle drei Spiele waren ausgeglichen, eigentlich alle fünf Spiele, die wir gegen Wolfsburg gespielt haben, wenig Tore und so war es auch heute und ein so Lucky Bounce einfach, ja, hat das Spiel entschieden.
Ja, also ich glaube, da ist vieles drin, das man insgesamt sagen muss. Wir haben ja den letzten Podcast gemacht nach dem ersten Sieg von Mannheim bei dem 4-1-Sieg. Danach hat es eben einen Overtime-Sieg gegeben, 2-1 für Wolfsburg und dann noch ein 2-1 in regulärer Spielzeit. Der Lucky Bounce, den er anspricht, das ist eine Scheibe, die vors Tor reingespielt wurde, dann ein Schlittschuh von Reul gegangen ist und reingegangen ist. Insgesamt, man sieht es, in jedem Spiel plus 3 Tore, das ist die Defensive. Und da muss man Wolfsburg natürlich auch mal loben. Also jetzt mal von der vom Spielsystem her, die checken mit 2 Männern vor, wenn sie die absolute Möglichkeit haben, die Scheibe zu bekommen. Der dritte ist aber immer hinten. Der dritte Stürmer ist immer hinten. Der ist immer ist der hinten. Also ohne Ausnahme.
Also immer.
Also wirklich immer. Der ist durchgängig hinten. Und ich muss sagen, ja, es war in der Hauptrunde manchmal ein bisschen zäh anzuschauen, diese Spiele. Aber die Mannschaft hat schon eine Entwicklung genommen in diesen Playoffs, dass wenn sie die Scheibe haben, dass sie nach vorne auch Wege finden und sich entwickelt haben, auch nochmal diese Steps nach oben gehen, dass sie schneller werden. Wolfsburg spreche ich jetzt immer noch. Und die geben eigentlich keinen Konter her. Also wenn man sich diese ganzen Spiele anschaut, die Playoffs spielen, 2-1-Konter gibt es nicht. 3-2-Konter gibt es nicht. 1-0, dass gar keiner hinten ist, gibt es eigentlich so nicht. Das muss schon Broken Play sein und irgendwie ganz was Verrücktes passieren. Aber ansonsten gibt es das einfach nicht. Und das ist unheimlich schwer dagegen, auch im System anzuspielen. Die sind auch spielerisch so gut. Normalerweise, wenn es eine Mannschaft kommt, würde ich sagen, weißt du was, jetzt spielen wir mal so noch defensiver von der Aufstellung her und lassen denen das Spiel machen. Ha, kannst aber gegen Wolfsburg nicht, weil die haben die Spieler dazu, dass sie es tatsächlich machen können. Also musst du schon das akzeptieren, dass es nicht viele Chancen gibt, aber da musst du die Chancen reinmachen. Und letztendlich ist es dann auch was, das ist Chancenauswertung auf Seiten von Mannheim, für mich, die vielleicht den Unterschied gemacht hat, ein überragender Dustin Strahlmeier, muss man auch ganz gut sagen, also beide Torhüter waren sehr gut, Endras und Strahlmeier, aber insgesamt ist das halt einfach was, das war so eng und das ist auch ein Zeitpunkt, ich meine, ein Overtime-Sieg dabei im zweiten Spiel, der geht ja dann in die Richtung, das nächste ist ein 2-1, das ist so ein minimaler Unterschied, das kannst du eigentlich so nicht fassen und Glückwunsch zu Wolfsburg, die ihr Spiel und ihre Strategie beibehalten. Und für Mannheim war dieses Mal halt im Halbfinale nach sehr viel Aufwand Schluss.
Ja, genau so ist es halt. Es ist auch schön, dass es keine Garantie gibt, egal welche Mannschaft du hast, dass du auf jeden Fall deutscher Meister wirst. Ich glaube auch Mannheim hat viel investiert, hat alles reingehauen in die Serie. Es ist halt trotzdem tatsächlich so, dass Wolfsburg eine Mannschaft ist, die verdammt unangenehm zu spielen und zu bespielen ist. Und wie es der Rick schon gesagt hat, die können dir halt alles. Die können das. Und das ist halt auch so eine kleine Kunst, dass du alle Spieler, obwohl du vielleicht Spieler hast, die sicher mehr nach vorne laufen würden, die Bock hätten, mehr Tore zu schießen, dass du diese Spieler auf diese Seite kriegst und die davon überzeugst, das, was wir machen, das ist gut. Und damit haben wir als Mannschaft Erfolg. Das musst du ja auch erstmal schaffen. Das ist schon nicht so verkehrt.
Ich glaube, dass sie sich da noch weiterentwickelt haben, insbesondere auch im Powerplay jetzt. Das ist ein unheimlich wichtiger Faktor gewesen für die Wolfsburger, der noch dazukommen ist. Ja, es ist schon, die haben sich auch im System einfach schon nochmal wahnsinnig steigert. Also von der Geschwindigkeit her und von dem, wie sie kämpfen und von dem, wie sie aber auch spielerisch was machen, wie die Entscheidungen sind. Da gibt es wenige Entscheidungen, die falsch sind auf Wolfsburger Seite. Und man muss ganz ehrlich das auch anerkennen, dass sie durch das System Stärken genommen haben von Mannheim. Und trotzdem muss man sagen, das ist da jetzt herzugehen und wirklich in dieser Serie eine Analyse zu machen, sagen, daran hat es gelegen, das ist so minimal unterschiedlich gewesen, wo manchmal einfach, ich bleib dabei, wo in so kurzen Serien einfach mal der Glück, der ausschlaggebende Punkt sein kann. Und wirklich daherzugehen und groß analytisch reinzugehen und sagen, woran es gelegen hat, ist bei so kurzen Serien eigentlich kaum möglich.
Das glaube ich auch. Ich möchte nochmal drauf kommen, dass das Wolfsburger Spiel ja eigentlich aus 3 Faktoren besteht. Das ist erstmal vier Faktoren. Ein sehr guter Torhüter, eine sehr enge Defensive. Wir sehen die zum Teil 5 Mann vor dem eigenen Tor auf gefühlt 2 Quadratmetern und dann dieses Ausschwärmen. Und der Rick hat auch gesagt, die geben dir keinen Konter 2 auf 1, 1-0 oder 3-2, aber die nehmen sich genau das. darauf spekulieren die dann und dieses Umschaltspiel von denen aus dieser unglaublichen Defensive raus, das ist laufintensiv ohne Ende, dann in diese Konter zu gehen, das ist eine Stärke und dann halt das Powerplay. Bei denen steht es ganz lang 0-0 und irgendwann kriegen die halt in der 33., 35. Minute so ein Powerplay und das machen die dann auch. Also es ist schon auch effizient ohne Ende. Insgesamt ist es halt schon eine Art und Weise, wie du Playoffs spielen kannst und wie du erfolgreich Playoffs spielen kannst.
Ich würde ganz gerne mal weg von Wolfsburg und mal zurückkommen zum Mannheim. Klar, Wolfsburg macht oder hat das richtig gemacht, was Mannheim dann vielleicht auch insgesamt zumindest über die kurze Serie wehtun konnte. Das machen sie im Finale jetzt auch. Aber natürlich hat es den Mannheimern und auch dem Coach Pavel Groß wehgetan, der auch auf einer sehr interessanten Pressekonferenz dann ein bisschen was loswerden wollte. Zunächst mal so auf eine Frage, inwieweit er denn enttäuscht ist. Und er hat das ganz anders gesehen und hat dann zu einem etwas längeren Monolog ausgeholt. Den würde ich euch da draußen ganz gerne mal vorspielen.
Was nach der Schlacht ist jeder General, da ist jeder schlau. Weißt du was? Ich bin eigentlich stolz auf die Mannschaft. Das ist das, was ihr euch gar nicht da draußen eigentlich gar nicht vorstellen könnt. Die Mannschaft hat sich am 1.5.2020 eigentlich getroffen, hat angefangen eigentlich nach dem Corona-Desaster da mit der Sommervorbereitung. Am 1.5., das heißt, es ist morgen ein Jahr. Morgen ist es ein Jahr. Durch die Unfähigkeit der DL, wo die immer als einzige Liga auf der ganzen Welt, alle Sportarten, wo die immer verschoben wurde, die Jungs haben geärgert. Ein Jahr ohne Pause. Das geht nicht. Als Spitzensportler, es geht nicht. Du musst Pausen haben. Die Leute da draußen werden wahrscheinlich sagen, ja, wir werden bezahlt. Nein, nein. Diejenigen, die den Körper nicht kennen, die wissen es nicht. Okay, du kannst nicht ein Jahr einfach volle Pulle gehen. Heute kann ich auch sagen, ja, wir werden schlauer machen können oder sein können. Und wie das die anderen gemacht haben, können wir drei Monate hätten wir auch Pause machen können. Aber leider haben wir nicht gewusst, ob wir spielen oder nicht. Solidarität haben wir, diese Magenta Cup gespielt und so weiter. Aber die Jungs, die haben einfach alles gegeben, alles. Die waren ein Jahr unterwegs. Und darauf können wir stolz sein. Ich bin stolz auf die Jungs, was die geleistet haben. Diese Zeit ist keine einfache Zeit. Ich hoffe nur für euch, ihr könnt einfach ein bisschen Aufgabe machen. Und hört euch einfach den Lehrer von Las Vegas. Hört euch das einfach an, was der gesagt hatte. Wie der über Corona-Zeit in der NHL einfach spricht. Was für eine mentale Belastung das eigentlich ist, auch für die Jungs. Mentale Belastung, jeden Tag einfach sich an den Regeln zu halten. Wir haben einen unglaublichen Job eigentlich gemacht mit dieser Corona. Nicht einen eigentlich positiv hier gehabt. Das ist unglaubliche Arbeit, das sage ich. Hut ab. Von der Organisation bis zu der Ausführung. Unglaublich. Und ich soll... Wir sollen uns noch mal das angreifen lassen oder was? Nein, wir können stolz sein. Es ist einfach so. Die Jungs haben alles.
Haben alles gegeben, ja. Das sind mal wieder sehr interessante Aussagen von Pavel Groß. Und er ist jemand, der ja, sich traut, auch was zu sagen. Von daher muss ich jetzt erstmal so zugeben, auch wenn man sich da nicht immer mit beliebt macht, ich kann so vieles von ihm so nachvollziehen. Ich finde halt klasse, dass er einfach die Eier hat, auch unangenehme Themen mal anzusprechen. Mal losgelöst von dieser Thematik jetzt. Aber wie kommt das bei euch an? Seht ihr das genauso? Natürlich ist es unglaublich schwer. Diese Problematik haben viele. Ist es eine Reaktion aus einer Niederlage heraus? Sollte man die lieber äußern, wenn man eigentlich gewonnen hat, weil es dann vielleicht noch ein bisschen stärker rüberkommt? Goldi, du hast doch bestimmt eine dezidierte Meinung.
Ja, man muss nicht immer alles auch komplett auseinandernehmen. Man kann auch mal zuhören und einiges stehen lassen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr intimer Einblick, den man nicht so oft bekommt, weil normal der ganze Profisport sehr weich gewaschen ist in Aussagen, im Fußball vielleicht noch mehr. Und insofern, wenn sich mal jemand öffnet, dann in erster Linie sollte man das erstmal anerkennen, dass sich jemand öffnet und da auch was drüber sagt. Natürlich muss man es einschätzen und muss sagen, das war direkt danach, das war die Pressekonferenz direkt nach dem Spiel. Mhm. Und das ist natürlich von Emotionalität getrieben. Und ich muss auch sagen, das habe ich schon gesagt, diese Belastung und der Druck bei Best of Three, der ist definitiv höher bei den Favoriten. weil du natürlich mehr zum Verlieren hast in kürzerer Zeit und mehr und schneller dein Spiel wirklich hinbringen musst. Du kannst als Club, der da als vermeintlicher Underdog reingeht, viel befreiter aufspielen. Also diese Best-of-Three-Serie ist in erster Linie, ich habe es letztes Mal schon gesagt, das ist ein Mindfuck. Das hat ganz viel mit dem Kopf zu tun, wie du reingehst, das Favorit, dass du diesen Druck dann nicht weiter noch größer werden lässt. Und insgesamt, er hat noch viel mehr gesagt auf dieser Pressekonferenz. Insgesamt, glaube ich, zeigt es schon, wie viel Druck eigentlich dann so auf dir lastet und wie groß die Enttäuschung dann ist, wenn du es nicht hast. Und ich habe auch das schon mal angesprochen gehabt, diese Belastung, die natürlich momentan, ja, alle Familien haben. Die müssen nicht im Profisport sein. Das ist eine große Belastung, die insgesamt, glaube ich, unser Land momentan spaltet. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Insgesamt ist Corona, weil leider ist in der öffentlichen Wahrnehmung und auch von dem, wie die Menschen das sehen werden, bloß ein Schwarz oder ein Weiß gesehen wird. Ja, es gibt keine Abstufung, es gibt kein Grau kaum mehr. 70% in die Richtung und 30% in die, das gibt's eigentlich nicht. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es gut, dass uns der Pavel damit mit reinlassen hat und dementsprechend auch zeigt, wie schwierig es ist, mit der Situation umzugehen als Profisportler. Man darf immer nicht vergessen. Und das finde ich auch gut, dass man das da nochmal sagt in dem Zusammenhang. Das ist die deutsche Eishockey-Liga, das sind Profis in der deutschen Eishockey-Liga. Ja, jetzt bei einem Club, der vom Budget her ganz gut aufgestellt ist. Aber jetzt gehen wir mal die ganze deutsche Eishockey-Liga an und schauen uns das an. Da kann man sagen, das ist ein Profisportler, der verdient viel Geld. Moment, das muss ich schon einordnen. Das kann man beim Fußball sagen. Ja, die verdienen viel Geld. Auch in so einer Situation, die wir in 3 Jahren haben, da sind sie eigentlich, wenn sie nicht ganz doof sind, durch mit ihrem Geld. Hier gibt es genügend Spieler, die dieses Jahr auf so viel Geld verzichtet haben und jetzt nächstes Jahr auch aufgrund der Situation erstmal schauen müssen, wie sie sich wieder aufstellen, die sich vielleicht die Frage stellen, macht das Ganze so überhaupt noch Sinn? Ja, ist es finanziell wirklich so, dass das nicht bloß ein Zeitvertreib ist, damit ich sage, ich kann jetzt noch ein paar Jahre spielen und habe danach aber nichts. Und das sind wirklich existenzielle Fragen, die im Hinterkopf bei einigen Menschen rumspuken. Und damit muss man umgehen. Dazu kommt dazu, dass wenn Imports kommen, die Kinder können ja nicht mehr in die Schule gehen, die können nicht einmal die Sprache lernen und so weiter. Jetzt kann man alles sagen, Nee, das sind Probleme, die da einfach aktuell momentan da sind. Und ich, ja, absolut. Das haben ganz viele Familien daheim, da wo Leute berufstätig sind und wenn sie nicht berufstätig sind, dass die was lernen und wie sie das Ganze managen. Das sind sehr, sehr schwierige Zeiten. Und ich finde es absolut gut, dass man das in der Deutlichkeit angesprochen hat, dass es auch im Profisport Probleme gibt und dass man trotzdem versucht, damit umzugehen. Aber vielleicht genau in so einem Jahr ist dann die Enttäuschung einfach noch viel größer und emotionaler.
Guter Punkt, finde ich. Fast alles gesagt vom Rick tatsächlich. Aber ich finde es von der Seite schon mal gut, dass der Pavel als einer der wenigen ja auch immer was sagt. Das wurde ja auch von der Liga, dem wurde ja auch hin und wieder schon Einhalt geboten, dass es da so ein Ehrenkodex in Anführungszeichen gab. Wenn man den gebrochen hat, dann gab es Geldstrafen oder gibt es auch immer noch. Und trotzdem steht der Pavel einfach zu seiner Meinung. Und das finde ich auch eine sehr lobenswerte Eigenschaft von ihm. Auch wenn das sicher von einigen Leuten immer wieder falsch verstanden wird und missinterpretiert wird, beziehungsweise das kann ja jeder immer annehmen, wie er will. Aber ich finde einfach diese Ehrlichkeit, auch wie der Rick sagt, dass er so tief blicken lässt, der Pavel, das ist schon ganz selten. Und das sieht auch, dass der nicht nur so ein Bandengeneral ist, der halt dasteht, der seine Jungs triezt oder irgendwas oder schaut, dass er Titel gewinnt, sondern der Pavel ist schon auch sehr menschlich.
Ja, und vor allem muss man zu guter Letzt vielleicht noch sagen, du wirst ja auch nur dadurch besser. Ja, du wirst nur dadurch besser, indem du Dinge kritisch ansprichst. Das ist im Sport so, das ist im Leben so, das ist im Beruf so. Und dementsprechend muss es auch mal jemand sich trauen. Und nicht nur im stillen Kämmerlein. Wenn du schon im stillen Kämmerlein alles machst, dann muss es halt richtig sein. Von daher finde ich das mal gut, weil es einfach, glaube ich, eigentlich nur dazu führt, dass Dinge sich ja verändern und man einen Anstoß auch hört für solche Themen. Jod, liebe Leute, dann machen wir die Biege von der Liga Richtung deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.
Vielleicht ganz kurz. Ja. Wir können ja nachher nochmal zurückkommen aufs Finale und können das Thema nochmal aufnehmen.
Ja.
Aber wir können ja jetzt Thema. Ganz kurz
was anderes machen. Wir haben ein Appointment, wir haben ein Date sozusagen, ein digitales Date.
Aha.
So, oh, guck mal, ihr sagt schon, aha, das heißt, es sollte funktionieren technisch, denn ich habe ja gesagt, wir machen kurz den Schlenker. Was heißt kurz? Wir machen auf jeden Fall den Schlenker jetzt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und damit direkt sozusagen ins Teamhotel zu Frederik Tiffels. Moin, grüß dich.
Ja, guten Tag, hi.
Ja, schön, dass du dabei bist. Wir haben ja auch schon im Vorfeld in den letzten Folgen immer mal wieder die deutsche Nationalmannschaft besprochen auf dem Weg nach Riga. Noch zwei Spiele habt ihr jetzt. Weißrussland als nächsten Gegner steht bevor. Das Ganze natürlich auch live zu sehen bei Magenta Sport. Aber erstmal müssen wir natürlich wissen, hast du gerade Freizeit oder was?
Ja, wir sind auf dem Zimmer. Mo ist mein Zimmerkollege und spielt gerade noch ein bisschen PlayStation. Und ja, ich sitze gerade auf der Couch und nehme die Zeit für euch.
Moment, da muss ich einhaken. Ich bin ja der Typ hier für die bunten Themen. Mo Müller spielt PlayStation. Ich dachte, der gehört zu den Älteren und etwas, wie soll ich sagen, der ist schon ein bisschen weiter und hat dieses Spiel ein bisschen hinter sich gelassen.
Ja, das habe ich auch gedacht, aber tatsächlich hat das wieder einen Fahrt aufgenommen, das Ganze mit den Spielkonsolen. Und die Jungs in Köln hatten sich dann mal so Spielkoffer gekauft und sind jetzt eifrig dabei. Und jetzt ist er gerade am Rumschießen im Call of Duty.
Ah, okay. Aber habt ihr nicht mal eine Zeit lang nur Brettspiele gespielt in Köln, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind?
Ja, tatsächlich. Da gehen wir jetzt 3 Jahre zurück. Da war, glaube ich, Siedler von Catan ganz angesagt. Und wir entwickeln uns aber weiter. Jetzt sind wir anscheinend in der neuen Zeit angekommen und wer weiß, was da noch kommt.
Aber Tiffy, wenn wir gerade bei Köln sind, dann fangen wir noch ganz kurz bei Köln an, bevor wir dann vielleicht weitergehen. Apropos Weiterentwicklung, du hast dich dieses Jahr weiterentwickelt, du hast die punktbeste Saison deiner Karriere gespielt, Glückwunsch dazu.
Ja, vielen Dank.
Trotzdem, fass mal Köln Playoffs nicht erreicht, fass mal so kurz die Saison zusammen von Köln. Wie würdest du sagen, war das Jahr für dich und insgesamt für die Kölner Haie?
Ja, also ich denke mal, das war ein durchwachsenes Jahr. Man muss ja auch dazu sagen, in der Corona-Zeit wussten wir von Anfang an nicht, was auf uns zukommt. Ich glaube, ganz am Anfang waren wir einfach wirklich froh, dass die Saison überhaupt angefangen hat. Dann hatten wir einen relativ guten Start und alle waren euphorisch. Ich glaube, von da vorne, also von vorweg war klar, dass wir, sag ich mal, um den Einzug in die Playoffs kämpfen werden. Und so, und wenn man davon ausgeht, dann haben wir uns, glaube ich, nicht ganz schlecht verkauft, haben dann am Ende halt ein paar Punkte liegen gelassen und so dann auch nicht die Playoffs erreicht. Positiv mitzunehmen ist natürlich, dass auch viele junge Spieler die Chance bekommen haben zu spielen. Und also war eine durchwachsene Saison mit Höhen und Tiefen, mit positiven sowie negativen Momenten.
Pavel Groß hat eine Frage jetzt noch dazu, weil du es gerade angesprochen hast. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Auf der Pressekonferenz haben wir ein bisschen tiefer blicken lassen und auch über die Belastung in der Corona-Zeit gesprochen. Wie hast du insgesamt so diese Belastung, jetzt ist die Saison ja vorbei, jetzt fällt es vielleicht auch ein bisschen ab, jetzt kann man vielleicht leichter drüber sprechen. Wie hast du diese Belastung dieses Jahr wahrgenommen? War das schlimmer, war das anders als wie sonst?
War auf jeden Fall anders. Also wie ich schon eben gesagt habe, am Anfang wusste man halt gar nicht, wie es weitergeht. Ne? Das, ich sag mal so, ich habe mir schon auch Gedanken drüber gemacht, wobei ich halt auch weiß, dass ich noch relativ jung bin und wusste, dass es schon irgendwie weitergeht für mich. Aber ich glaube, auch für ältere Spieler wird die Zeit halt immer knapper. Und die wussten halt nicht, ob sie jetzt unbedingt noch ein Jahr spielen können, dürfen oder ob das vielleicht schon vorbei ist. Und dann, eine Sache war natürlich der Gehaltsverzicht. Das war, glaube ich, also für jeden war das natürlich eine große Sache. Aber ich glaube, auch für jeden individuellen Spieler war das nochmal ein bisschen anders, weil ein paar Leute haben halt Familie, ein paar haben Kinder zu Hause, haben vielleicht eine Immobilie abzuzahlen. Manche junge Spieler sind vielleicht gerade dabei, sich irgendwas aufzubauen. Und so hat jeder sein eigenes Problem mit zu schleppen. Und ich glaube, das hat auch eine große Rolle gespielt. Und während der Saison waren wir halt wirklich unheimlich froh, überhaupt spielen zu dürfen. Ich spreche nur mal für mich. Ich hatte trotzdem irgendwie immer Angst. Was heißt Angst, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber da war immer ein bisschen ein kleiner Gedanke da, dass man vielleicht bei den Tests positiv sein könnte und dann könnte es für 2 Wochen vorbei sein. Speziell auch im Hinblick auf das Ende der Saison hatte man halt wirklich Respekt davor, dass es jederzeit auch vorbei sein könnte. Ich glaube aber generell, dass wir da gut durchgekommen sind. Hatten ja, ich glaube, nur 2 Spielausfälle oder so. So der Gedanke war halt immer dabei.
Ja, ist interessant, weil das schon ein Thema war, weil wir eben auch, das hast du natürlich noch nicht gehört, eben in der Folge, dass Interview bzw. die Pressekonferenz von Pavel Groß, wie Goldi schon gesagt hat, mal eingespielt haben, wie er auch darüber referiert, wie anstrengend das für eine Mannschaft ist, für Spieler generell, für die Sportler. Er hat auch nochmal den Namen Robin Lehner genannt, der ja ein sehr, sehr langes Interview zu dieser besonderen Belastung in der NHL in dem Fall gegeben hat, wo sehr, sehr viel rauskommt, was so Sportler jetzt auch, ja, sagen wir mal, besonders betroffen hat in dieser aktuellen Phase, wobei bei ihm jetzt im speziellen Fall es da auch um gesundheitliche Vorerkrankungen, möchte ich mal sagen, geht. Also der hat gesundheitliche Probleme, ist nochmal ein ganz anderer Fall, aber es ist sehr, sehr intensiv, wie er das schildert. Deshalb ist das immer interessant und da hat der Pavel recht, deshalb ist es auch gut, wenn du das mal so sagst. Aus Spielersicht, das wissen wirklich viele Leute da draußen nicht. Die denken immer, ja, die machen ja ihren Job da und das muss ja alles ganz einfach sein. Jetzt sitzt er da im Hotel, dann macht er ein bisschen Training, dann geht er ein Spiel spielen. Aber da steckt ja so viel mehr dahinter und ich glaube, das kann man wirklich nur wiedergeben, wenn man selber eben Leistungssportler ist und das einfach selber erlebt.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht da noch anzuhängen, ich glaube, das betrifft auch viele Menschen, aber ich glaube, vielleicht auch die Sportler. Also man schränkt wirklich seine sozialen Kontakte wirklich auf das Minimum ein. Und ja, das war halt schon eine ganz andere Situation als sonst. Ja. Ne? Aber da will ich weiß nicht, ob man uns da wirklich rausnehmen kann, weil ich glaube, das betrifft jeden. Nur bei uns war es halt so, dass man halt immer getestet wird. Und dementsprechend wusste man halt, dass man wirklich eingeschränkt leben muss, weil man halt auch seine Teamkollegen, die Saison, eigentlich ja die ganze Liga nicht gefährden wollte.
Aber Freddy, nachdem wir jetzt dann über die Saison sprechen, du hast dich ja auch bewusst dazu entschieden, das tatsächlich weiterzumachen, denn bei der Nationalmannschaft ist das ja alles nochmal ein bisschen härter. Und wenn man den kompletten Weg geht, geht das ja jetzt auch bis Mitte Juni tatsächlich. Das darf man auch nicht vergessen. Hast du dir da Gedanken drüber gemacht, dass du vielleicht auch sagst, boah, die Saison war echt hart und das Ganze jetzt nochmal bei der Nationalmannschaft dann insgesamt fast 2 Monate?
Ja, also ich habe mir auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht. Aber ja, im Endeffekt liebe ich halt Eishockey und liebe es für Deutschland spielen zu können. Und deswegen war halt die Entscheidung für mich recht leicht. Ich weiß aber natürlich auch, dass mit der Zeit könnte ich natürlich auch was anderes anfangen. Aber für mich steht da ganz klar der Sport und die Nationalmannschaft im Vordergrund. Vielleicht auch nochmal da herauszuheben, sind wirklich die Jungs, die die Familie haben, die jetzt einfach, wie du schon gesagt hast, vielleicht 1 bis 2 Monate weg sind und 2, 3 Kinder zu Hause haben, die ihren Vater nicht sehen, eine Frau zu Hause haben, die den ganzen Haushalt da wuppen muss. Und ich glaube, das ist nochmal viel viel stärker anzusehen, beziehungsweise mit Respekt, dass die Jungs das durchziehen und machen.
In deiner Situation, wir haben angesprochen, du hast eine sehr gute Saison gehabt, aber Playoffs vielleicht nicht erreicht. Wie wichtig ist es da, dass du Nationalmannschaft auch hernimmst, um vielleicht mit einem positiven Ende aus der Saison rauszugehen? Hast du ja noch die Möglichkeit, jetzt da was Positives zu erreichen, um da insgesamt wieder ganz anderes Selbstvertrauen noch on top aufzubauen?
Ja, auf jeden Fall. Also Playoffs ist eigentlich, also das will jeder spielen und speziell auch die letzten Spiele zu den Playoffs hin sind ja auch entscheidende Spiele und da hat man schon dieses Playoff-Feeling und jedes Spiel ist entscheidend und das Feeling ist einfach also mega geil und was soll ich das sagen? Nichtsdestotrotz, so die Nationalmannschaft ist eigentlich generell immer so ein i-Tüpfelchen auf die Saison gesehen. Wir sehen hier immer Leute, die wir gern sehen, die zu Freunden geworden sind über die Jahre. Und ich freue mich eigentlich darauf, mit den Jungs hier zusammen zu sein und den nächsten Schritt gehen zu können und mich auch weiterzuentwickeln. Also ich finde, das Niveau hier ist echt super gut und ich denke mal, da kann man sich halt weiterentwickeln.
Das ist alles richtig, was du sagst, Freddy. Wir dürfen auch nicht den Fakt vergessen, Rick. Wir haben das schon mal angesprochen auch. Das ist nicht so wie bei der Fußballnationalmannschaft. Das wissen vielleicht auch nicht alle, dass es da fette Prämien und so gibt. Und wenn der Freddy auch sagt, das sind jetzt viele Familienväter und so nochmal 2 Monate von zu Hause weg mit der WM und allem. Das ist bei der Eishockey-Nationalmannschaft nicht die große Kohle, die du da mitnimmst. Das ist schon sehr viel einfach Hingabe und Leidenschaft, die du tatsächlich auch mitbringst und mitbringen musst.
Ja, also absolut richtig. Ich vielleicht noch eine Frage. Jetzt bist du ja schon in der zweiten Woche mit dabei. Letzte Woche hast du schon die ersten Testspiele gemacht. Wie würdest du sagen, wie weit seid ihr insgesamt mit der Nationalmannschaft, mit der Entwicklung schon?
Ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Die erste Woche war ich nicht dabei. Ich denke aber jetzt speziell Spiel 3 und 4 sieht man das, also der Sprung zu Spiel 4, der war auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich glaube, jetzt geht es darum, halt wirklich einen Feinschliff zu machen und wir sind halt auch nicht zufrieden damit, dass wir in die richtige Richtung gehen, sondern wissen auch, dass wir halt jetzt in die Zeit kommen, wo wir halt auch mal Spiele gewinnen müssen, beziehungsweise unbedingt wollen. Und ja, ich glaube, das müssen wir jetzt einfach lernen. Wir haben diese Woche wieder die Zeit und die Möglichkeit dazu, zwei Spiele zu gewinnen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir auf einem richtig guten Weg, denke ich mal. Und der Toni, wir haben natürlich auch viele Meetings und wir machen das wirklich Step by Step. Und diese Woche legen wir wieder, sag ich mal, den Fokus auf ein paar Sachen und wollen uns da weiterentwickeln. Und ich glaube, wenn wir ja uns darauf fokussieren und das verbessern, dann wird sich unser ganzes Spiel verbessern und dementsprechend werden wir dann auch die Möglichkeit haben zu gewinnen.
Freddy, sag mal, vielleicht wie anspruchsvoll ist es auch für Spieler? Letzte Woche kommst du dazu in eine Mannschaft, in der 50% ausgewechselt wurden. Dann spielt man sich kurz ein, dann spielt man, dann kommt wieder eine neue Woche und eigentlich wieder 7, 8 neue, was jetzt dazu kommen. Ist es schwer auch für einen Spieler, das zu adaptieren, immer bei der Nationalmannschaft, dass du weißt, okay, ich spiele jetzt vielleicht nur 3 Trainings und vielleicht mal ein Spiel, weil er auch hin und her gewechselt wird. Wie schwer ist es, sich immer auf die neuen Mitspieler auch einzustellen?
Also ich kann jetzt tatsächlich nur für mich persönlich reden. Ich finde das tatsächlich überhaupt nicht schwer. Also ich glaube, wenn man hier hinkommt, dann weiß man, dass es so sein wird, dass jede Woche ein paar Leute dazukommen und ein paar Leute werden sich leider verabschieden müssen. Und man versucht halt einfach die Zeit zu genießen hinsichtlich, dass man vielleicht mit anderen Jungs spielen wird. Ja, das ist auf jeden Fall eine Umstellung, aber ja, bringt natürlich auch immer jedes Mal wieder neue Möglichkeiten mit sich und ich sehe das gar nicht oder nicht als großes Hindernis, sondern eher als Möglichkeit und freue mich auch, wieder andere Jungs kennenlernen zu dürfen oder wiedersehen zu können und ja, also eigentlich alles recht positiv.
Freddy, wenn du jetzt zur WM nach Riga vorschaust, ist das eine Vorfreude, die du aktuell hast oder sind da viele Fragezeichen über deinen Kopf aktuell? Weil es wird ja vieles noch besprochen, was man nicht weiß, wie wird die Bank ausschauen, sind jetzt wirklich Zuschauer drin, waren wir kurz im Gespräch, dass 25% rein dürfen. Ist das was, womit du dich beschäftigst?
Ja, tatsächlich überhaupt nicht. Also so weit bin ich noch gar nicht. Natürlich hat man so eine Vorfreude, dass man ja eine Weltmeisterschaft spielen könnte. Oder wird. Das hängt natürlich auch davon ab, für wen sich der Nationaltrainer entscheidet. Aber was da jetzt genau passieren wird, damit beschäftige ich mich überhaupt nicht. Also ob jetzt Zuschauer kommen, ob es eine 100%-Bubble ist, ob nicht. Ich bin wirklich jetzt gerade hier in dem Moment, wie man so schön sagt. Freue mich einfach auf die nächste Trainingseinheit. Und ja, alles, was kommt, das kommt eh. Und da schaue ich gar nicht drauf.
Mhm. Aber vielleicht ist ja die WM, die da kommt, hoffentlich dann kommt, auch eine ganz andere für dich. Also wenn man mal zurückgeht und ich glaube so eine WM heißt ja auch immer ganz Eishockey Deutschland guckt zu, vielleicht nicht nur auch Leute, die in die Liga gucken, sondern da gucken noch viel mehr Menschen zu. Man muss noch viel mehr Menschen mitnehmen, viele Sportfans einfach. Und 2017, wenn wir uns erinnern, hast du glaube ich so mit diesem unglaublichen Tor, mit diesem Penalty damals gegen Lettland so deinen Namen in ganz Deutschland bekannter gemacht. Natürlich kannten dich die Eishockey-Fans, ist ganz klar, aber der Sportfan vielleicht noch nicht so. Gehst du dementsprechend, das ist die Anschlussfrage, vielleicht jetzt mittlerweile auch mit einer ganz anderen Rolle in so eine WM? Bist du für dich auch schon mehr Leader, als du es vorher warst? Hast du ein ganz anderes Sprachrohr? Wie stellt sich das so dar, von deiner Sicht auch?
Ja, also ist natürlich jetzt nicht so, dass ich ein kompletter Neuling bin. Aber ich glaube, dass es, also in dieser kompletten Leader-Rolle bin ich auf jeden Fall nicht. Also es gibt noch genügend andere hier, die schon viel länger dabei sind und ja auch einfach wirklich die natürlichen Leader sind. Also da würde ich mich jetzt nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich würde mich
Weil
jetzt
nicht dazu sein nehmen.
Nee, das nicht. Ich glaube aber generell bin ich jetzt auch nicht der Typ, der, sag ich mal, in der Kabine viel sagt, sondern wenn, dann denke ich mal, dass ich über meine Taten Leader bin oder sein kann und vielleicht könnte das ja auch schon so sein, wer weiß, habe ich jetzt nicht nachgefragt, aber ich denke mal hier der Holzi, Mo und Novi und solche Jungs, die sind ganz klar die Leader. Aber natürlich bin ich jetzt auch, ja, wenn man so in eine Mannschaft integriert wird, beziehungsweise ein paar Jahre dabei ist, dann ist man natürlich auch ein bisschen lockerer, ne? Wenn man jetzt das erste Mal dabei ist, dann ja, dann ist man einfach froh, dabei zu sein, stellt sich hinten an und antwortet nur, wenn man gefragt wird. Und jetzt ist das natürlich auch ein bisschen anders.
Du hast jetzt mal die Möglichkeit, mal allen zu sagen, wie sehr du dich immer freust, wenn du auf dein Penalty von damals 2017 ansprechen kannst. Kannst du jetzt ja. fragen? Vielleicht hören die Leute dann auf, das zu fragen.
Ja, es irgendwie ist das ja schön, aber ich glaube mit der Zeit, ich möchte halt nicht auf diesen einen Moment nur heruntergestuft werden, sondern ich hoffe natürlich auch, dass da noch viele solche Momente kommen werden und vielleicht haben wir dann in der Zukunft auch ja, Gesprächsstoff für was anderes.
Du, aber so ist das manchmal, ja. Andi Brehme reden alle heute noch voll mit dem Elfmeter damals, ja. Das ist halt ja. manchmal so. Wobei, du hast es jetzt, glaube ich, einfach so formuliert, indem du sagst, ich möchte darauf nicht herabgestuft werden, sondern ich würde es eher positiv ja. sehen. Man wird da hochgestuft. Einfach, das ist eine Awareness, die ein Fan einfach im Kopf hat. Und ich glaube, das ist was Schönes, ja. was Positives. Ich verstehe dich aber natürlich als Sportler, willst du 1000 Momente irgendwo auf Video gebannt bekommen von dieser Art und Weise. Völlig, völlig klar.
Man muss trotzdem sagen, dass der Freddy da emotional sehr viele Leute angeblich berührt hat mit diesem Finale. Ist zu hören.
Ja, ja. Ich kann nicht.
Ja, wir haben ein paar E's und A's rausgenommen. Ansonsten ist alles ganz normal, Freddy.
Ja, ja, du müsstest uns wieder hören. Wir haben gerade nur ohne Vokale gesprochen.
Okay. Ja gut, auch mal Gehirnjogging für mich. Ja?
Es war gerade nur noch mal der Flashback von Basti Schwele, der... ja, ein möglicherweise bis heute noch, hoffentlich nicht, aber es hätte passieren können, dass er ein Herzleiden davongetragen hat bei dieser Geschichte. Ja. Aber das ist jetzt Altes und
vergessen. Ja, also das möchte ich auch noch dazu fügen vielleicht. Also die Stelle habe ich mir auch tatsächlich schon ein paar Mal angeschaut beziehungsweise angehört. Also das haben die Jungs echt super gemacht damals. Das fand ich mega cool.
Aha. Also jetzt gibst du doch zu, dass du es vor jedem Spiel nochmal anguckst, das Video,
oder? Nein, das habe ich nicht gesagt, das hast du jetzt hinzugefügt. Ne?
Freddy, du hast deine Entwicklung vorher schon ein bisschen mal angesprochen gehabt. Wenn ich mir deine ganze Saison so anschaue, habe ich das Gefühl, da ist ein Tiffels draußen, der ist noch ein Ticken schneller geworden, eigentlich eh deine Stärke. Wenn ich mich die insgesamt so anschaue, würde ich sagen, du hast deutlich am Massezug liegt. Liegt so ein bisschen die Entwicklung auch, dass du vielleicht den letzten Sommer, obwohl du nicht genau gewusst hast, wie es weitergeht, noch härter trainiert hast?
Also ich glaube, grundsätzlich bin ich einer, der sehr hart trainiert. Das war noch nie meine Schwäche. Und deswegen habe ich, glaube ich, den Sommer einfach so hart trainiert wie immer. Nur der Sommer war halt diesmal ein bisschen länger. Ich muss auch sagen, dass ich mega Vertrauen in den Krafttrainer und Athletiktrainer in Köln hatte, in Arne. Und mich einfach darauf verlassen habe, was er da vorgibt, das einfach zu machen. Und ich glaube generell, dass ich ja vielleicht mein Spiel ein bisschen verändert habe in der Hinsicht, dass ich, sag ich mal, dass manchmal weniger mehr ist. Also einfach, du weißt es ja auch aus dem Eishockey, dass man vielleicht ein bisschen schlauer spielt. Und vielleicht auch, ich war, glaube ich, früher einer, der immer Vollgas zu geben hat jederzeit und jetzt ein bisschen bedachter. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein Faulpilz bin, aber dass ich halt in verschiedenen Situationen vielleicht auch mal ein bisschen Gas rausnehme, weil ich erkenne, pass auf, jetzt gerade ist nicht die Zeit, Vollgas zu geben, weil die Scheibe bekomme ich jetzt gerade nicht. Und dafür habe ich dann in anderen Momenten ein bisschen mehr Energie. Und dann kann das vielleicht auch so aussehen, dass ich schneller geworden bin, weil ich dann halt da einfach mehr Energie zur Verfügung habe.
Mhm. Ja, interessant.
Schlau spielen.
Hat mich zum Nachdenken bewegt, ja, macht Sinn.
Hast du das? Ja. Aber du die hast doch hat er noch nie gehabt in seinem Kopf, der Goldi.
ist ein guter Fakt, denn natürlich, wenn ein Spieler smarter wird, sucht er sich die Situationen besser raus und kann seine Stärken besser einsetzen. Keine Frage. Aber trotzdem würde ich sagen, jetzt bleibe ich ganz kurz dabei, du hast im Vergleich zur Vorsaison 2-3 Kilo mehr, oder täuscht es? Also Muskelmasse. Also
ja. Ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich meine, ich tendiere eigentlich jedes Jahr zwischen 89 und 92 Kilo. Kann sein, dass ich dieses Jahr würde ich mal sagen zwischen 90 und 92. Aber ich glaube nicht, dass ich unbedingt schwerer geworden bin. Was ich sagen kann, ist natürlich, dass auch sehr viel Fokus diesen Sommer eigentlich noch oder wieder auf Schnelligkeit gelegt habe. Und wir da auch ein bisschen anderes Programm gefahren sind als die Jahre davor. Und ja, du bestärkst mich jetzt nochmal. Vielleicht sollte ich das so weitermachen.
Also auf jeden Fall ein sehr interessanter Reifeprozess insgesamt dann, Freddy, auch. Und der ist ja noch nicht abgeschlossen, beziehungsweise du machst ja auch einen nächsten Schritt dann im nächsten Jahr. Du wechselst den Club.
Genau. Ja. Ja, also ich bin super, super zufrieden mit der Entscheidung. Ich freue mich riesig auf München. Und was du schon gesagt hast, also ich glaube, ich kann auf jeden Fall den nächsten Schritt da machen. Freue mich auf eine Gruppe zu stoßen, die sehr, ja, sehr viel Konkurrenz hat. Und ja, bin einfach gespannt, was da auf mich zukommt.
Passt das ganz gut rein jetzt auch gerade, dass Sie mal nicht Deutscher Meister oder nicht Deutscher Meister jetzt geworden sind, weil du dann auch natürlich weißt, ich komme jetzt in eine Umgebung, wo noch mehr Energie da sein wird, weil die wollen unbedingt wieder und ich bin dann Teil davon. Und natürlich gibt es vielleicht auch die eine oder andere Idee, das Team jetzt hier an bestimmten Stellen zu verjüngen. Du gehörst auch ein Stück weit natürlich dazu.
Ja, also ich glaube schon, dass generell, also wenn man das so von außen betrachtet, glaube ich schon, dass München jünger werden will und da jetzt nochmal so ein kleiner Shift reinkommt. Ich glaube, generell ist der Anspruch groß in München. Also der Anspruch ist einfach, Meister zu werden. Und ich glaube, das ist dann kein Geheimnis, wenn die jetzt dieses Jahr nicht Meister geworden sind, dass das nächste Jahr umso mehr wollen. Und da freue ich mich riesig drauf, dass der Anspruch so hoch ist. Und bin gespannt, was da passiert.
Und auch das nächste Jahr ist beim neuen Club. Freddy, ich hätte noch eine Frage, die vielleicht noch ein bisschen weiter hinausgeht. Weil du ja auch in Nordamerika gespielt hast, weil du gedraftet bist und alles. Hast du Nordamerika schon komplett ad acta gelegt oder ist es im Hinterkopf immer noch ein Türchen, bei dem du sagst, warum nicht, auch wenn ich dann meine Reife dafür vielleicht insgesamt habe?
Ja, also ja, die Frage am besten zu beantworten. Wenn ich natürlich jetzt die Chance hätte, rüberzugehen, dann würde ich die wahrnehmen. Der Gedanke, rüberzugehen, ist jetzt nicht bei mir präsent. Das heißt aber, glaube ich, nicht, dass ich sage, okay, das kann ich mir gar nicht vorstellen, beziehungsweise das ist ad acta gelegt. Ich weiß aber auch, sag ich jetzt mal, oder glaube ich, habe da ein bisschen reifer geworden, dass ich ja jetzt nicht unbedingt sagen muss, okay, zu dem Zeitpunkt muss ich jetzt da sein, ich muss das schon erreicht haben, etc. Ich bin jetzt eigentlich in so einer Gemütslage, wo ich Vertrauen in mich selber habe und mich einfach freue, den nächsten Schritt gehen zu können, gut zu spielen, besser zu werden, und dann weiß ich, dass alles von alleine kommt. Und ich muss aber sagen, jetzt freue ich mich riesig auf München, freue mich da auf die Aufgabe, und alles andere wird die Zukunft zeigen.
Und dann kommst du auch damit klar, dass du bei deinen Toren nicht mehr Kölsche Jung hörst, sondern Rockin' All Over the World. Das ist
ja, auf jeden Fall. Also, aber ich finde, das sieht auch gut. Und also ich finde es mega. Deswegen, das kommt halt damit, wenn man den Verein wechselt.
So ist es. Aber du, die könnten ja auch mit so einer bayerischen Band spielen und von daher ist der Kulturschock dann doch nicht so groß vielleicht für dich.
Ja, eben. Naja, da werde ich mich noch umstellen müssen, aber ich denke mal, wir Kölner sind offen und ich freue mich auch da, die Kultur kennenlernen zu dürfen, und bin gespannt, was die Zukunft da bringt.
Cool. Da würde ich sagen, wünschen wir für diese dir alles Gute, nämlich für die Zukunft, auch die ganz nahe. Und das ist selbstverständlich die Aufgabe erstmal mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Das steht für dich und für euch im Vordergrund. Da wünschen wir euch super viel Glück, viel Spaß, dass ihr das da gut über die Runden bekommt. Erstmal in der Vorbereitung und dann natürlich auch in Riga selber.
Ja, vielen lieben Dank. Ich denke mal, ihr werdet auch vor Ort sein. Gehe ich davon aus.
Nee.
Okay.
Die Jungs kannst du nirgendwo mehr hinlassen. Das ist ja mittlerweile, kriegt ja keiner mehr ein Visum, Freddy. Das ist vorbei.
Ah, okay.
Ja. Aber du kannst vielleicht noch deinem Zimmerkameraden da sagen, viel Glück weiterhin. Ja, vielleicht macht er die Heimscore-Orte.
Ja, der hat gerade die Kopfhörer auf, aber das werde ich ihm gleich mitteilen.
Alles klar. Dann beste Gut. Grüße auch an Mo und danke für deine Zeit, Freddy.
Ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute, bleibt gesund und bis demnächst.
Ciao.
Also, danke, ciao, ciao.
Ja, interessante Einblicke von Freddy Tiffels. Der nächste Schritt, das ist so. Wir machen auch den nächsten Schritt. Wohin eigentlich?
Finale.
Finale! Oh! Apropos Tormusik. Also ich oute mich ja als Torhymnen-Fan generell. Und ich bin ja großer Musikfan und ich finde ja grundsätzlich die Torhymne auch der Eisbären Berlin ziemlich cool mit dieser Zusammenstellung, weil ja auch Pittiplatsch davor kommt. Aber ich bin ja schon so ein Fanboy der Hymne der Grizzlies Wolfsburg. Das finde ich überragend, das Ding. Und ich habe mich heute noch so gefragt, Scheiße, was ist das eigentlich für ein Song? Was ist das nochmal? Und dann habe ich den Kollegen Gerlach, seines Zeichens ja der Pressechef in Wolfsburg, nochmal angetickert und gesagt, sag mal, was ist das für euch für ein Song? Wie heißt der nochmal? Dann sagt er, ja, der ist von Anna-Maria Zimmermann und heißt 1000 Träume. Ich sagte, okay, dann finde ich ihn doch scheiße. und dann habe ich aber überlegt, das ist doch irgendwas Altes. Die Version, die einspielen, ist natürlich davon, aber das ist so ein ganz alter Song, so ein Oldie aus den 70ern von einer italienischen Band. Und den finde ich großartig. Also ich will jetzt nicht sagen, ich möchte häufiger Tore von Wolfsburg damit hören, aber einfach nur so nebenbei, volle Null-Info.
Ganz kurz, ich habe ihn ja gar nicht drauf. Kannst du ihn ganz kurz ansingen, damit ich weiß, wie du sprichst?
Nein, kann ich nicht. Ja, doch, das weißt du, das ist dieses langgezogene oh, 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 oh. Kennst du das nicht? Ich finde das einen geilen Song.
Ich habe letztes Mal, weil wir gerade über verrückte Songs sprechen, ich habe letztes Mal so einen Song gehört, da dachte ich mir, den habe ich schon lange nicht mehr gehört und ich wusste, ich konnte es gar nicht einordnen, ja, was das eigentlich ist. Und du kennst mich ja, ich bin kein Musikfan, ich kenne mich überhaupt nicht aus und es hat für mich mehrere Stunden gedauert, bis ich diesen Song rausgefunden habe. Und das war von James Last, Biscaya.
Ich schnipp's schon, vielleicht hört man's.
Hast du
James Last, James Last Rhythmus.
Biscaya, kennst du den?
Nee, Biscaya kenne ich nicht.
Aber wo hast du den her, den Song? Ja. Oder wo kam dir der ins Ohr?
Den kennt man. Ich kann ihn leider nicht einspielen, weil ich es technisch nicht kann.
Ja, ich könnte es einspielen, aber
sag aus rechtlichen Gründen, Rick, da kommst du immer durch.
Ja, aus Corona-Gründen ist auch gut immer. Momentan oder aus feuerrechtlichen Gründen.
Okay, also falls ihr da draußen auch Biscaya. Keine Ahnung habt, was Biscaya ist, beziehungsweise wie er sich anhört, der Song, dann werde ich auch jetzt gleich, wenn der Podcast vorbei ist, das Erste, was ich mache, ist, ich ziehe mir James Last Biscaya rein.
Es ist so schön, ist so ausgleichend, ist so ruhig, bringt dich direkt wirklich ans Meer im Kopf, an die Atlantikküste. Ich kann die Austern riechen, ich mag sie zwar nicht, aber ich kann.
Aber nur Atlantikküste, nicht Pazifik, oder? Also schon Atlantikküste.
Ich rieche einen sehr hohen Salzgehalt im Meer, sehr hoch. Ich höre nebenbei, wie der Shampoos ploppt, also bin ich in Frankreich. Es ist so.
Ja.
Ganz kurz vielleicht noch eins zur Nationalmannschaft, sind wieder viele neue dazukommen. Insgesamt gehe ich mal davon aus, dass insgesamt, bis es zur Abreise geht und auch noch während der letzten Quarantäne, bevor man dann losfliegt nach Riga, ich glaube, dass der Toni den Kader sehr groß halten wird, weil man weiß nämlich tatsächlich nie, was noch passieren wird. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass, wenn das Finale dabei ist, dass noch mehr aufaddiert wird, dass man eher erstmal so einen Kader hat von 30 Leuten und dann geschaut wird, wer vielleicht dann noch von Nordamerika dazukommen kann und dann den letzten Cut zu machen, der ja dann auch größer sein wird, wahrscheinlich noch in Riga.
Ja. Das ist richtig. Wenn wir bei den Nordamerikanern sind, da sind ja auch noch ein paar Namen im Gespräch, die zum Teil ihre Saison in der NHL, das hat sich ja auch für Vancouver, hat sich zum Beispiel hinten rausgezögert durch Quarantäne. Der Marc Michaelis, die spielen richtig lang. Der Tobi Rieder zum Beispiel, die sind schon relativ, ich glaube, diese Woche noch fertig oder Ende der Woche. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten, glaube ich, die der Bundestrainer da sicher noch hat.
Genau. Und die nächste Möglichkeit, sein Personal richtig zu testen unter Wettkampfbedingungen, hat er dann am 7. Mai 16:45 das Ganze live bei Magenta Sport, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen Weißrussland.
So ist es.
Jo, wunderbar. Eins fällt mir gerade noch auf. Ich glaube, vielleicht hätten wir ihn das auch noch fragen können. Ich glaube, das war das vermutlich eins der wenigen Interviews von Freddy Tiffels, wo er bewusst nicht nach Leon Dreisaitl gefragt wurde. Da muss er sonst auch mal was zu sagen.
Das stimmt. Was ihn nach seinem Penalty gefragt.
Ich habe nicht zu dem Penalty ihn was gefragt. Ich habe das geschildert. Das ist ein großer Unterschied. Kannst du mal sehen, wie schlecht du zuhörst. Ich habe das nur in der Veränderung des Spielers Freddy Tiffels erklären wollen.
Hast du ja absolut recht. Ich wollte dich doch bloß ein bisschen ärgern.
Ja, ja, ja.
Und ich weiß von ihm, dass ihm das ein bisschen auf den Senkel geht. Deswegen wollte ich ihn auch nochmal bewusst darauf ansprechen.
Sehr schön. Ja gut, liebe Leute. Haben wir noch was? Müssen wir noch was? Gerüchteküche? Gerüchteküche.
Ganz das Finale, ja.
Ach stimmt, wir wollen das Finale noch. Ach Mensch, da war da noch was. Das Finale. Na gut, komm.
Dann geht das Finale. Das am Tag, wo der Podcast rauskommt, nämlich am Mittwoch, also wir haben uns jetzt am Dienstag getroffen, muss man wieder dazu sagen, am Mittwoch, wir kommen in der Früh raus, ganz heiß, ganz frisch und abends dann Finale 2. Erstes Spiel, Berlin-Wolfsburg 2-3, Overtime. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
Ich fand's lame. Ja, Basti, du machst so, pff, am Anfang war es echt ein bisschen lahm, aber jetzt kannst du übernehmen, vielleicht hat das... vierte Drittel, wenn man so will, das Ganze in bessere Sphären gelenkt. Was meinst du,
Overtime? Ich glaube auch, die Spannung hat es insgesamt ausgemacht. Ich glaube, wenn du zum Beispiel, also ganz ehrlich, wenn du bist und sagst, du hast das erste Drittel gesehen, bist im zweiten rausgegangen und bist dann irgendwann wieder gekommen, so viel hast du tatsächlich nicht verpasst. Also das ist schon Schema F, dass da beide gespielt haben. Das war jetzt nicht das mitreißendste Finale, muss man, glaube ich, auch sagen. Es ist halt einfach taktisch geprägt. Ja, das ist es. Und dass da auch nicht so viele Tore fallen werden. Ich glaube, das war jetzt auch vorhersehbar. Das heißt aber auch nicht, dass so ein Finale dann enttäuscht hat. Es hat halt seinen eigenen Charakter, dieses Spiel oder diese Serie, definitiv. Wenn du andererseits Sachen gewohnt bist, jetzt von Ingolstadt gegen Berlin, wo die halt hin und her wetzen und sich alles abverlangen und ein schönes offensives Spiel ist, ja, das war klar, dass es das nicht wird. Es ist also ein sehr schwerer Gang für Berlin, vor allem jetzt auch noch nach Wolfsburg, nachdem man dieses Heimspiel dann am Ende verloren hat. Wolfsburg ist verdammt nah dran. Wolfsburg ist zum vierten Mal im Finale. Die drei Finals bislang haben die 3-0, 4-0 und 4-1 verloren. Das heißt, die waren noch nie so nah dran am Titel. Mhm. Und das ist schon was Besonderes tatsächlich für die dieser Mittwochabend.
Ja, was so interessant ist. Also erstmal zum Finale, das sehe ich ähnlich wie ihr. Also es ist unheimlich schwer, Torchancen zu bekommen. Für beide Mannschaften unheimlich schwer, Torchancen zu bekommen. Und dann ist es eigentlich für mich nur eine Frage der Effizienz. Wer ist da besser? Das ist der Unterschied. Ich finde auch, über 60 Minuten war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, weitere Teile auch egalisiert. Also es ist auch von der Statistik her alles wirklich fast even. Wo das Spiel dann offen worden ist, war überraschenderweise in Overtime. Da hat es tatsächlich, das Spiel ist viel offener worden, es hat also Geschwindigkeit gewonnen, es hat bessere Torchancen gegeben. Insgesamt finde ich es aber trotzdem sehr interessant, wenn man draufschaut. Und auch da kommt man dann nicht weiter. Berlin, habe es vorher schon angesprochen, war im Viertelfinale, im Halbfinale auch immer 1-0 hinten, hat einen Weg gefunden, es trotzdem zu gewinnen. Und was ich auch einen wichtigen Faktor finde, ist, Wolfsburg hat in den 7 Spielen, die sie gespielt haben, haben die 3 Overtime-Siege geholt. Also jedes Spiel, das in Overtime gegangen ist, hat Wolfsburg gewonnen. Und man weiß es selber und auch mit den Spielern bei Olympia, mit denen man gesprochen hat, die haben gesagt, diese Siege, diese knappen Siege, und da war auch Overtime dabei am Anfang, die haben natürlich der Mannschaft nochmal einen zusätzlichen Push gegeben. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das da vielleicht bei Wolfsburg auch so ein Faktor sein kann. Hinzu kommt, Special Teams funktionieren bei Wolfsburg wirklich hervorragend. Von den 16 Toren, die sie erzielt haben, sind 6 im Powerplay erzielt. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, Berlin hat viel mehr Tore erzielt in den Playoffs, 26, die haben aber nur 3 im Powerplay erzielt. Kann man sagen, brauchen sie nicht. Aber wenn du so wenig Tormöglichkeiten hast, da ist was, wo ich sage, da müsste Berlin ein bisschen flexibler sein, glaube ich, im Powerplay. In dem ersten Finale hat man es immer versucht, oben zu spielen, übers Dreieck zu spielen, den Pass durch die Box zu forcieren. Da bin ich sehr gespannt, im Finale 2, ob sie da auch ein Play von unten mal haben, ein Pass von unten, der dann in die Box von unten reingeht. Ich glaube, da wären die anfälliger. Ich bin da gespannt, ob sie da letztendlich, ob es da Umstellungen gibt im Powerplay, weil das könnte bei so engen Spielen und wenn bei 5 gegen 5 wirklich kaum Möglichkeiten da sind, entscheidend sein.
Das können die übrigens, Berlin. Das haben die während der Saison ziemlich gut gespielt. Auch sehr variantenreich in ihrem Powerplay. Und da hat es auch hervorragend funktioniert, tatsächlich. Mhm.
Und dann ist natürlich auch eine Frage, mein Stahl war ja erhält überragend, hat überragende Werte in den Playoffs, über 93%. Der ist wirklich absolut heiß. Niederberg hat auch sehr gute Spielkeiten, aber ich muss es einfach jetzt dazu sagen, dass Strahlmeier sich da wirklich auch in Rage gespielt hat in diesen Playoffs bisher. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Also da spricht für jeden was. Zum Beispiel hast du auf Berliner Seite einige Spieler, die einen Streak haben, also die wirklich heiß gelaufen sind, wie McKiernan zum Beispiel, der seit 8 Spielen durchpunktet. Oder auch der White, der sensationell Tore erzielt jetzt da und auch seit 5 Spielen punktet, genauso wie Boychuk. Also hast du sehr heiße Spieler auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ja, die Effizienz ist es für mich gegen Wolfsburg, die entscheiden wird. Da sind wir wieder bei dem, es geht nah an die Serie ran wie bei Mannheim.
Und du hättest halt bei Wolfsburg eine brutal emotionale Geschichte. Sebastian Furchner, der Spieler mit den meisten DEL-Spielen, ohne je einen Titel gewonnen zu haben. 1071 sind es, glaube ich, mittlerweile. Der spielt sein 6. Finale. Der hat schon 5 Finalserien verloren. Das ist schon brutal. Und ich bin sehr gespannt auf den Basti Furchner, eine Ikone mittlerweile auch in der Liga. Tatsächlich, was der alles in dieses Spiel reinschmeißen wird am Mittwoch. Ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem auch auf ihn, weil das auch einer ist, der sich unglaublich pushen kann und das seit Jahren und eigentlich schon immer, seit er in dieser Liga spielt.
Ja, spannend zu sehen, absolut. Live bei Magenta Sport und sicherlich auch spannend, wie das so im Kopf dann abgehen wird. Das ist auch nochmal ein Punkt. Gerade bei Berlin, die müssen ruhig bleiben. Sie wissen vielleicht, okay, wir sind offensiv ein bisschen besser, aber Wolfsburg, die haben so dieses, ich weiß nicht, vielleicht so wir gegen den Rest der Welt Gefühl. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Hey, wir haben nicht die meisten Fans. Viele kritisieren uns und belächeln uns manchmal in der Liga, aber ich glaube, das schweißt auch nochmal so zusammen, ist jetzt allen zu zeigen. Vielleicht wird es das Meisterstück von Pat Cortina und seinen Jungs. Wäre, wie du schon gesagt hast, Basti, natürlich in vielen Bereichen nach vielen verlorenen Finals eine besondere Geschichte für Wolfsburg.
Würde zur Saison irgendwie passen.
Ja, und damit ist die Saison noch nicht beendet, aber dieser Podcast, denn wir machen jetzt hier mal Schluss für heute. Wünsche euch ganz viel Spaß. Stempel mal ab. Oh, das war jetzt nicht so der Stempelsound. Das war eher ein Krachen. Aber wir freuen uns und hoffen, dass ihr die restlichen Spiele, vielleicht sind es sogar noch 2, man weiß es nicht, live verfolgt. Dann reden wir drüber, kommende Ausgabe. Und natürlich schaut euch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft an und bleibt dem Eishockey treu. Bis dahin. Danke, Rick. Danke, Basti. Danke unseren ZuhörerInnen. Beste Grüße. Ciao.
Ciao.
Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.